Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute am Heiligabend, das haben wir eine Sondersendung für Sie geplant. Eine Stunde zu einem Thema, was schon älter ist, aber unsere Welt in einem Maße verändert hat, wie man sich das vorher nicht vorstellen konnte. Wolfgang Back, du hast selbst den Erfinder des Computers wiederholt interviewt. Wir haben ihn auch in Dortmund im Gespräch gehabt. Ich denke,
er hat auch unsere Mailbox damals eingeweiht per Telefon. Das war eine ganz lustige Sache. Auf der Messe haben wir das gemacht.
Ich denke, es ist ganz wichtig, mal zurückzublicken. Und dazu haben wir seinen Sohn, Herrn Dr. Horst Zuse, in Berlin im Studio. Schönen guten Tag, Herr Dr. Zuse.
Guten Tag.
Sie sind 1945 geboren und ich habe hier vor mir liegen das Buch von Ihrem Vater und da ist so ein Diagramm drin, so, das ist ganz lustig, was er da gemacht hat. Den Konrad Zuse und dann die Mutter und die beiden vereinigen sich und dann geht es weiblich und männlich weiter und so ein richtiges Flussdiagramm mit einer Diode drin und dann kommt hinten der Horst raus. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, ne?
Ja, das kenne ich. Das ist so eine Flip-Flop-Schaltung.
Ja, ja.
Und da sich da immer bei den Kindern immer junge Mädchen abgewechselt hat, konnte man das Flip-Flop von weiblich auf männlich immer umschalten.
Ja, genau. 1910 wurde Ihr Vater geboren.
Am 22. Juni in Berlin.
Richtig, so gut. Mhm. Und er hat ja dann relativ frühzeitig angefangen, sich was in den Kopf zu setzen, was viel, viel Engagement verlangte. 1936, glaube ich, war das, da begann er ganz einfach mit Studenten zusammen so eine Maschine zu bauen, die automatisch rechnen sollte, weil er als Bauingenieur, Student glaube ich noch, es müßig fand, immer vorne irgendwas einzusetzen und hinten kam dann irgendwas raus. Das wollte er eigentlich automatisieren.
Ja, es ist, die Zahlen stimmen nicht ganz. Es war also ungefähr 1934, als er auf dieses Thema kam, dass das Rechnen so aufwendig ist. Also er hat ja angefangen, Maschinenbau zu studieren, also in Berlin an der TH Charlottenburg. Das hat ihn gelangweilt. Das war so 1929, als er mit dem Studium begann. 1928 hat er ja Abitur gemacht in Hoyerswerda. Dann hat er gewechselt zur Architektur, weil er eben glaubte, dort könne man sich frei entfalten. Er musste aber auch feststellen, dass dort alles genormt ist. Und er hat sich dann sogar ein halbes Jahr beurlauben lassen von der Technischen Hochschule. Das war so 1931, 32. Und ist zu den Ford-Autowerken gegangen und hat dort Werbeplakate gezeichnet.
Ja, er hatte ja auch so eine künstlerische Ader.
Ja, ganz genau.
Er wollte ja eventuell auch Gebrauchsgrafiker werden, habe ich gelesen.
Ganz genau, ganz genau. Und das war so 1932, 33. Und dann kam ja die Machtergreifung, das wissen wir ja alle, und der Beginn der ganz schlimmen Zeit. Und da hat er dann das Bauingenieurwesen zu Ende studiert.
Das hatte und 35.
Ungefähr 34, also Mitte 34 hat er sein Diplom gemacht und da musste er fürchterlich viel rechnen. Und das hat sein Leben verändert, denn vorher findet man keinerlei Hinweise bei ihm auf Rechenmaschinen, auf automatische Rechenmaschinen oder ähnliches. Nichts in seinen Schulheften zu finden. Und das war die Änderung in seinem Leben. Und dann begann er schon 1934 mit der Planung. Das heißt, ja, wie muss eine solche Maschine aussehen? Und er erkannte sehr schnell, das ist ganz interessant, dass dieses viele Rechnen nicht sein persönliches Problem war, sondern er erkannte, alle Ingenieure haben das gleiche Problem wie ich, sie müssen fürchterlich viel rechnen. Und deswegen schrieb er einen Artikel, die Rechenmaschine für den Ingenieur. Es war mir also klar, ich muss eine Maschine bauen, die für alle Ingenieure gut ist.
Und 1938 hat er dann die Z1 fertiggestellt.
Ja, er begann die Z1 dann zu bauen 1936 in Berlin-Kreuzberg, Wrangelstraße 37. Ich habe da extra nochmal nachgeschaut. Mhm. Das war in dem Wohnzimmer seiner Eltern. Er hatte ja schon eine Stelle bei den Hensche Flugzeugwerken und die hat er dann Anfang 1935 gekündigt. Das war in Berlin-Adlershof. Und dann kam er zu seinen Eltern und sagte, ich brauche eure gute Stube. Ich will eine vollautomatische Rechenmaschine bauen.
Da gibt es ja auch Bilder von, ne? Da gibt es ja Bilder von, wie dieser Riesenapparat in der Wohnzimmerstube stand.
Richtig, da gibt es das Foto von 1938, wo er dann seine Maschine fertig hatte. Und Und interessant ist ja, dass diese Maschine ungefähr aus 30.000 Einzelteilen besteht. Und zwar aus Blechen. Ja. Aus Blechen, die er im Altwarenhandel kiloweise gekauft hat.
Ja. Und der Nachbau, den ja vor ein paar Jahren gemacht worden ist von der Z1, das war ja auch eine Riesenarbeit. Da konnte man sich vorstellen, was der Konrad Zuse 1934 da so alles zusammen sägen musste.
Das hat er allein gemacht. Er hat es nicht ganz alleine gemacht. Also diese Bleche wurde mit der Laubsäge, also die Aussparung, herausgesägt. Und geholfen haben ihm die Studenten des Akademischen Vereins Motiv hier in Berlin. Und das waren immer so 5, 6, 7 Studenten und die haben ihn da stark unterstützt.
Mit denen hat er, glaube ich, auch Theater gespielt, ne?
Ja, mit denen hat er auch Theater gespielt. Er war ja immer ein bisschen ein Schauspieler. Das machte er ja furchtbar gerne. Also auch so Grimassen schneiden und Klamauk machen. Also das hat er als Student gemacht und eigentlich später in seinem Leben immer wieder.
Er hat ja dann später hauptsächlich zur Berechnung von Flugzeugtragflächen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die S1 und die S2 gebaut, wobei die S1 auch tatsächlich zum Einsatz kam.
Ja, das ist richtig. Wir wollen es vielleicht ein bisschen präzisieren. Also wir haben die Z1 von 1936 bis 1938. Dann haben wir, damals hieß sie noch V1. Hat aber nichts mit der Rakete in Peenemünde zu tun.
Es hat doch in der Geschichte ein bisschen damit zu tun. Da kommen wir vielleicht nachher dazu. Mit der V2, ne? Oder?
Nee, da gibt
mit der V4, so, mit der V4.
Ja, das kommen wir später
hin.
Ja, das hat aber eine ganz andere Geschichte. Also nicht, dass er was mit Peenemünde zu tun hat, sondern es kommt da eine Namensverwechslung ins Spiel. Genau. Aber machen wir es nacheinander.
Ja.
Also V1 Versuchsmodell 1. Heute heißt die Z1. Dann, das war 1936 bis 38. 38 bis 39 die V2 oder Z2, Test der Relaistechnik und 1939 bis 41 die Z3.
Und das ist der Rechner, der
als... Das ist der Rechner, der heute, also fast einhellig auf der ganzen Welt, ich mach's mal ganz präzise, als erster funktionsfähiger, frei programmierbarer Rechner in binären Gleitkommazahlen und boolscher Logik.
Mit Eingabe und Ausgabe und Rechenwerk und mit Speicher.
Richtig, mit Steuerwerk, mit Rechenwerk, mit Speicher, mit Programmsteuerung und Ein- und Ausgabeeinheiten.
Ohne USB.
Ohne USB, richtig.
Ich muss es nochmal, es ist bisher noch nicht so klar rausgekommen, wir haben von Blechen gesprochen, von Sägen und Laubsäge, aber in Wirklichkeit war das ein Computer, der hat mit Relais gearbeitet, mit alten Telefonrelais.
Ja, die Z3, die hat mit Telefonrelais gearbeitet, wie wir sie eigentlich bis in die 90er Jahre noch in der Ex-DDR auch verwendet wurden. Die waren etwa so 8 cm lang, diese Relais. Da waren etwa 2500 Stück in dieser Maschine und 9 Schrittschalter.
Diese Relais, das hat er mir nämlich erzählt, die waren ja nicht so richtig gut genommen von den Spannungen her, sondern da hat er zum Teil ja selbst noch gewickelt, also die Spulen gewickelt.
Nicht nur die Spulen gewickelt, er hat auch die Kontakte neu aufgeschraubt und neu justiert und so weiter. Denn er brauchte ja für seine Maschine ganz besondere Relais. Also er brauchte Speicherrelais. Ein Relais war immer ein Bit, das muss ich dazu sagen. Also ein Relais immer ein Bit. Wenn Sie also 760 Relais im Speicher haben, dann haben Sie 760 Bits. Mhm. Das kann man sich also gar nicht vorstellen. Und jedes Bit hat dann die Größe eben 8 cm lang. Man kann also hier wirklich sagen, wie lang ein Bit ist, nicht?
Also war es eigentlich ein Verrückter, der 2500 Relais umbaut, umdrahtet und was weiß ich. Da muss man schon ein bisschen verrückt sein.
Ja, ein bisschen verrückt und besessen, nicht? Das muss man sagen. Also besessen von einer Idee. Denn wenn man sein Leben davor anschaut, er war ja noch ein junger Mann zu dieser Zeit. Sie sagten ja 1910 geboren. Und wenn man sein Leben davor anschaut, er wusste ja nicht so recht, nicht? Also er hat Abitur gemacht und dann hat er gezeichnet schon. In Hoyerswerda hat er schon Aquarelle gezeichnet. Dann wusste er nicht so recht, er hat seine Bude gehabt, hat mit dem Stabilbaukasten gebaut. Dann sieht ja schon das Studio mehrfach gewechselt, nicht? Also dann bei den Ford Autowerken, Werbeposter. Also er wusste eigentlich gar nicht so recht. Und dann kam halt diese Wende in seinem Leben, wie ich immer sage, und dann diese Besessenheit. Also jetzt eine tolle Idee und ich bin der Einzige und Er ja, sieht ja auch schon den kaufmännischen Erfolg dabei, nicht? Hm?
Ja, ist ja gar nicht so einfach gewesen, damals mit einer solchen Maschine zu arbeiten, denn das hat ja gar keinen Vergleich mit unseren heutigen Rechnern. Es war damals wohl möglich, die Z2, Z3 frei zu programmieren, aber es gab keine bedingten Sprünge. Das heißt, man konnte nur absolut springen. Man musste also quasi linear programmieren, weil man in einer Schleife nicht zählen konnte und sagen, wenn du bis dahin gezählt hast, dann hüpfe dahin. Das ging ja gar nicht.
Richtig. Das hat auch einen besonderen Grund. Ich habe das mal nachrecherchiert in den letzten Jahren, warum er den bedingten Sprung in seiner Maschine nicht drin hat. Er hat sich da immer so ein bisschen rausgewunden, wenn er gefragt wurde und hat immer gesagt, er wollte diesen Draht nicht legen. Und ich war bei diesen Antworten eigentlich nie zufrieden und ich habe das auch mal schriftlich niedergelegt. Ich habe mir mal die mathematischen Probleme angeschaut, die er mit dieser Maschine rechnen wollte und da brauchte er schlicht und einfach keinen bedingten Sprung. Ja. Das ging mit starren Programmen. Und den bedingten Sprung führt er theoretisch 1943 in einem Papier ein. Da führt er ihn ein.
Ab wann hieß denn die Programmiersprache, in der er gearbeitet hatte, Plankalkül?
Die hat er 1945 fertiggestellt in einem Manuskript. Das war also seine Vision, man findet da schon Hinweise ab 1942. Ihm war schon ab 1942 klar, dass die Maschinen irgendwie eleganter programmiert werden können. Also er nannte es ja nicht Programm damals, sondern Rechenplan. Wir müssen das mal diese Worte von damals verwenden.
Ja.
Das Wort Programm in dem Sinne gab es noch gar nicht. Und nach der Fertigstellung der Z3, da waren wir ja eben, da hat er ja schon Visionen gehabt, wie es weitergehen soll. Es ging in verschiedenen Richtungen weiter, wenn ich das mal ganz kurz ausführen darf. Da kam ja dann die S1, die Sie schon erwähnt haben. Bleiben wir gerade bei der Maschine. Die S1 war eine reduzierte Z3, eine ganz kleine Z3, aber nicht frei programmierbar über einen Lochstreifen. Sondern die Programme waren, es war auch nur ein Programm, war hardwaremäßig realisiert in der Maschine. Mhm. Nennt man heute fest programmiert. Und das ist auch die einzige Maschine, die ein Jahr lang für die Henschel Flugzeugwerke gerechnet hat. Mhm. Und zwar von circa 1942 bis 1943. Und 1943 wurde sie beim Bombenangriff zerstört.
Und die S2 ist gar nicht richtig zum Einsatz gekommen. Das war nur ein Gedanke von ihm noch.
Das war ähnlich wie die S1 mit einer Ergänzung, dass sie Messfühler hatte und die Messfühler konnten an den Flügeln von Flugzeugen angesetzt werden und haben dann die Position der Flügel von analogen Werten, also wenn wir messen in Zentimeter, Millimeter analog, in digitale Werte umgesetzt, sodass die S2 sozusagen direkt eine Datenerfassung machen konnte. Mhm. Das war die Erweiterung, die hat aber nie gearbeitet. Die hat nie gearbeitet. Die einzige Maschine, die nur gearbeitet hat, ist die S1. Die Z3 selber, die funktionsfähig war, hat aber nur manchmal gerechnet. Die war einfach letztlich für Dauerbetrieb schlicht und einfach nicht geeignet.
Und 1945 wurde sie ja dann bei einem Bombentreffer zerstört, die Z3.
Das stimmt nicht ganz. Die Z3, also die legendäre Maschine, so kann man ja sagen, wurde genau am 21. Dezember 1943 1943 in der Medfesselstraße 7 zerstört. Und bei dem Angriff wurde auch die Z1 zerstört, die Z2 zerstört, die Z3 zerstört und die S1. Mhm. Eine Maschine blieb übrig, das ist die Z4, die am Bau 1942 in Berlin begann, als Nachfolgegerät der Z3 und das war eine Bestellung der Henschel Flugzeugwerke. Und diese Maschine stand bei dem Angriff schon in der Oranienstraße 6 in Berlin. Und das Haus wurde nicht angegriffen.
Und jetzt kommen wir zur Z4. Das ist ja eigentlich historisch gesehen, der beste Rechner. Der lief ja wirklich nachher in der Schweiz auch. Und zu der Z4 muss ich ein bisschen was erzählen.
Ja.
Und zwar habe ich auch andere Sendungen gemacht und ich wollte ein Porträt machen von dem Werner von Siemens. Und war dann in München in dem Siemens Museum und wir sind dann unten durch den Keller durchgegangen. Ich weiß nicht gar nicht mehr, warum wir da durchgegangen sind. Und da lag da so ein Schrotthaufen. Aus dem Schrotthaufen oben kam ein Z zum Vorschein.
Ja.
Und dieses Z gehörte zu Zuse. Und ich sagte, Mensch, da ich gerade zu dem 70. Geburtstag von Konrad Zuse einen Film machte, sagte ich, das muss ich irgendwie filmen. Und dann bin ich nach Köln zurückgefahren, habe immer angerufen, wann kann ich kommen, wann kann ich kommen, wann kann ich kommen. Es wurde verschoben, es wurde verschoben, es wurde verschoben. Und dann stellte sich nachher heraus, dass man sich natürlich bei Siemens dann geschämt hat, dass dieser Schrotthaufen da lag. Es war die Z4, die originale Z4.
Ja, ja.
Nach dem Krieg natürlich. Und die, man hat mir gesagt, die käme von Finnland von einer Ausstellung. Und irgendeiner war mit dem Schrauben, mit so einer Beißzange dran und hat die ganzen Kabel durchgetrennt.
Ja, das und ist sehr tragisch.
Und dann hieß es, ich könnte jetzt nach Bad Hersfeld fahren, da würde die Maschine jetzt stehen und die könnte ich jetzt filmen. Da bin ich mit ihrem Vater da hingefahren und wir haben das so ein bisschen rausgedreht und dann hat er hinten reingeschaut und er sagte, das kriegt keiner mehr zusammen.
Ja.
Insofern habe ich ein bisschen dazu beigetragen, dass die Z4 wieder aufgebaut wurde, indem ich die bei Siemens als Schrotthaufen entdeckt habe.
Ursprünglich hat die in der ETH in Zürich gestanden, wenn ich mich recht
erinnere. Ja, also das sollte man vielleicht mal präziser noch sagen.
Nee, die war vorher im Allgäu gewesen, hat da viel Verwirrung geschaffen, ne?
Ja, die Z4, also die ist bis 1945, also 1942 begonnen der Bau, bis 1945 nicht funktionsfähig geworden. Ausdrücklich nicht. Das Problem lag, muss man sich vorstellen, also 3 Jahre lang nicht funktionsfähig geworden. Da sieht man auch, wie schlecht die Förderung war. Und das lag an mangelnden Ressourcen. Und mein Vater 1945 aus Berlin geflohen. Also er hat einen Marschbefehl bekommen, das konnte er erreichen, nach Göttingen mit dieser Z4.
Die sollte da in die Salzstöcke abwandern.
Ja, erstmal war das in Göttingen noch aufbauen können bei der dortigen DVL. Mhm. Und da war es das erste Mal funktionsfähig. Dann hat er Göttingen verlassen.
Mit Werner von Braun.
Nein, nee? Werner von Braun kommt später.
Ah.
Werner von Braun war mit seinem Team auf der Flucht aus Peenemünde.
Ja.
Auch Richtung Süden, denn der Süden war ja das Rückzugsgebiet.
Genau.
Der Vater war in Göttingen, da haben sie sich noch nicht getroffen.
Aha.
Und dann hat der Vater den Befehl bekommen, er soll in die unterirdischen Fabriken im Harz und dort diese Maschine aufstellen. Und das hat er gesehen und er war so entsetzt, das schreibt er ja auch in seinem Buch, was er dort gesehen hat, also mit den KZ-Häftlingen, hat gesagt, niemals hier. Mhm. Egal wo, aber niemals hier. Und die Konsequenz muss man sich ja auch überlegen. Die Flucht ging dann weiter. Und sie war natürlich auf einer Flucht vor den Tieffliegerangriffen überhaupt nicht sicher. Nicht? Die haben ja auf alles geschossen, was sich irgendwo bewegt hat. Ja. Und er wäre sicher gewesen in den unterirdischen Fabriken. Aber er hat sich richtig geweigert, dahin zu gehen.
Mhm.
Und dann kam die Z4 letztlich ins Allgäu, also die Flucht ging dann über Hof und über München, immer über Nebenstraßen, weil die Autobahnen wurden von Tieffliegern kontrolliert. So steht's. Ich habe hier einen Brief von 1945, da schreibt er das auch so. Und dann kam er mit dieser Maschine letztlich in Hinterstein im Allgäu an.
Aber vielleicht sollten wir ganz kurz mal einwerfen.
Ja?
Die Z4, die ja auch V4 hieß, und da gab es einen Mitarbeiter von ihrem Vater, der lief da zu irgendeinem Amt in Berlin und sagte, um Gottes Willen, die V4 muss aus Berlin, und hat das Rätsel nicht aufgelöst. Und der Beamte oder wer immer da saß, hat das ernst genommen und dachte an die Vernichtungswaffe Nummer 4, den Nachfolger von der V2. Und war wohl der Meinung, jawohl, die muss jetzt raus. Und dann ging es mit dem allerletzten Zug, der noch fuhr, aus Berlin raus mit der Z4 an Bord.
Ja, die Geschichte, also die kann sich so abgespielt haben. Also ich kenne diese Geschichte. Es gibt allerdings einen Brief von der Regierung von Herrn Osenberg, der ja für ihn zuständig war. Also bei den Hennischen Flugzeugwerken wäre ein Rüstungsbetrieb und da war er ja noch beschäftigt, nachher wieder beschäftigt. Und in dem Brief steht ein Marschbefehl nach Göttingen drin. Und da wird die Z4 auch genannt. Also ob die wussten, dass das eine Rechenmaschine ist oder ob das eine Dinge von der V4 war, also so ganz ist das nie geklärt worden. Aber man muss sich die Situation in Berlin vorstellen, 1945, die Stadt war zerstört, die Ämter waren zerstört. Also da wusste wahrscheinlich auch keiner mehr, was eigentlich.
Schreibt er das nicht in seinem Buch? Oder hat er
schreibt er in seinem Buch, ja.
Hm? Oder hat er es mir erzählt?
Ich weiß nicht. Steht in seinem Buch so, ja.
Steht im Buch, ja, ja.
Ja.
Ja. Mhm. Na, auf jeden Fall eine schöne Geschichte, ne? Und dann Hinterstein. Ja, ja. Ich war ja auch in Hinterstein, als ich den Film drehte, bei der Familie Tanner.
Tannheimer,
ja. Das ist da haben Sie ja Ihre Kindheit eigentlich verbracht. Geboren sind Sie wo?
Ja, ich bin in Hindelang geboren.
Ach, in Hindelang.
Mhm. Ja, in Hindelang, also bei Hinterstein, 1945 am 17. November. Ja, und dort kam er mit dieser Z4 an. Und jetzt noch kurz Werner von Braun, haben wir den auch noch drin? Den hat er in Bad Oberjoch 1945 im März getroffen.
Also auch im Allgäu.
März, April. Ja, auch im Allgäu, denn die Gruppe von Peenemünde, die Flucht endete von denen in Bad Oberjoch, das ist 8 Kilometer weg von Hindelang, auf dem Haus Ingeborg. Und da war er ein paar Tage mit dieser Gruppe zusammen. Und da hat er mir mal erzählt, dass er sich mit dem Werner von Braun da unterhalten hat. Einmal und nie wieder, nämlich genau da, also April 1945, Ende April 1945 muss das gewesen sein. Und dann hat er diese Gruppe verlassen, weil er sicher war, wenn die Alliierten diese Gruppe in die Finger kriegen, dann kommt er in Erklärungsnot, dass er nicht zu dieser Gruppe gehört. Und er war auch sicher, dass die Gruppe da ziemlich rigoros behandelt werden wird. Dass der Herr ganz anders kam, das konnte keiner wissen.
Das Sporthotel Ingeborg, das existiert ja heute noch als Alpenhotel in Oberjoch.
Ja, richtig, ja.
Mhm. Ja, es ist eigentlich mal wert, es zu besuchen. Aber 1949 lief hier dann die Z4 und war europaweit der einzige und erste lauffähige Computer, noch vor UNIVAC.
Ja, das ist richtig.
In Zürich, also bei der ETH.
Ja, die Z4 hat er dann in Hopferau, das ist ein bisschen nördlich von Hindelang, funktionsfähig machen können. Ja, und dann kam eine positive Wende in seinem Leben, als nämlich Professor Eduard Stiefel von dieser Z4 da in Hopferau hörte und zu einem Überraschungsbesuch kam. Er konnte sich ja nicht ankündigen, der Professor, und hat sich dann diese Maschine dort angesehen. Und da gibt es auch Fotos drüber. Und da sieht man, in welchem schlechten Zustand diese Maschine da auch ist. Und sie ist in der Tat zu dieser Zeit, also der einzige funktionsfähige Computer, zumindest in Kontinentaleuropa, das ist richtig. Es gab ja, im Bau war ja in England schon die Mark I in einer Universität, die dann Ende 1949 funktionsfähig war, muss man präzise sagen.
Gut, aber
als kommerzielle Maschine zum Verkauf war es die einzige,
das ist richtig. Die einzige. Ja, dann ging die Entwicklung natürlich weiter und es kamen viele Modelle. Da waren die Z11, die wohl im Bereich optische Industrie und Universitäten da verkauft worden ist. Und woran ich mich erinnern kann, die Z22, die ist mir besonders aufgefallen, weil das der erste Computer überhaupt war mit Magnetspeicher.
Richtig. Vielleicht kann man noch eine kleine Geschichte, darf ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen? Also wir haben ja jetzt die Z4, die ging 1950 an die ETH Zürich, hat dort mit großem Erfolg gerechnet, mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit. Und der Vater hat ja immer, ich war ja oft mit in Zürich, hat ja die Maschine immer besichtigt, weil dann ein schöner Werbegag für die Zuse KG, eine solche Maschine zu haben. Und da sagt er immer, ja, das einzig Interessante am Nachtleben in Zürich ist das Klappern der Relais ZZ4.
Das hörte man wohl an Sommertagen, habe ich gelesen, hörte man das Klappern ganz gut auf der Straße, weil die Fenster aufgemacht wurden und da ratterte die Z4 vor sich hin.
Ja, und wir hatten im Jahre 2000, also 50 Jahre nach der Auslieferung, an der ETH Zürich eine große Feier. Da war ich eingeladen, also 50 Jahre Z4 an der ETH. Und da habe ich das Bildmaterial auf einem Kongress präsentiert, also aus 1950. Und Sie glauben gar nicht, mit offenem Mund saßen die Herrschaften im Hörsaal und sagten, unglaublich, was der Professor Stiefel einen Mut hatte, eine solche Maschine zu bestellen, 1950.
Ja.
Und dann war das Interessante, war das ja der einzige funktionsfähige Computer in Europa zu dieser Zeit. Die wurde sehr schnell berühmt, das Institut wurde ganz schnell berühmt, da unten mit dem Professor Stiefel. Und dann erhielt das Institut Besuch von Wissenschaftlern aus Wetzlar. Und das waren Wissenschaftler der Firma Leitz. Und weil Sie jetzt die Firmengeschichte schon ansprachen, deswegen ist das ganz wichtig. Und diese Wissenschaftler waren begeistert. Und dass die Firma Leitz produziert, das wissen unsere Zuhörer ja, das sind Objektive und Linsensysteme, heute noch. Und die bestellten dann die Z5. Und zwar 1950. Und sie hatten so viel Vertrauen in den Konrad Zuse, dass sie schon bei der Bestellung 300.000 D-Mark auf das Konto der Zuse KG, das war viel Geld damals, überwiesen und in dem Vertrauen, 3 Jahre später diese Maschine zu bekommen. Da kann ich mich noch gut entsinnen, wie die Maschine aussah. Und ich habe die oft selbst mit eigenen Augen gesehen.
Der Firmensitz wurde ja dann, ich glaube, 1957 nach Neunkirchen verlegt. Nach Bad Hersfeld verlegt,
ja? Ja, das war Neukirchen.
Neukirchen.
Also bis 1957 war es Neukirchen im Kreis Hünfeld.
Ja.
Und Sie sprachen ja eben zwei Maschinen an, damit das noch ein bisschen klar ist, worum es sich da eigentlich handelt.
Die 11 und die 22.
Das war die Z11. ZZ11 ist historisch interessant. Es war der letzte Relaisrechner, der gebaut wurde, also auch mit Telefonrelais. Auf den Speicher, auf den anderen Speicher komme ich gleich. Und das war der erste in Serie gebaute Computer in Deutschland. Die ZL. Es wurden 48 Exemplare gebaut und gebraucht wurde sie in der Flurbereinigung, weil nämlich der Straßenbau begann. Und dann mussten viele Grundstücke neu berechnet werden. Dann die optische Industrie und die Versicherungsindustrie.
Die Katasterarbeiten waren ja sowieso eine Spezialität. Denn er baute ja auch ganz große Plotter für die Katasterämter, wo man also schön die Flurbereinigungen mitmachen konnte und so weiter.
Ja, ganz genau.
Das war ja so ein Doppelding. Computer plus Plotter.
Ja.
Und also mir hat er dann auch mal erzählt, was so sehr, sehr schwer war in Deutschland, dann bei den ersten Maschinen zu erklären, jetzt habt ihr eine Maschine und jetzt müsst ihr für die Software bezahlen.
Ja, das war noch ganz andere Sache. Mach mal Sache vorher, damit man nicht so nicht durcheinander kommt.
Mich interessiert nochmal mit der Rechenmaschine, die nie Schach spielen kann. Waren das die Wetzlar-Wissenschaftler, die gesagt haben, Herr Professor Zuse, weil er gesagt hat, in 50 Jahren wird der Schachweltmeister wird Computer heißen.
Und ja, dieses Postulat hat er ungefähr 1943 gemacht. Ja. Da gibt es auch einen Satz in einem Papier und da hat er sich, glaube ich, um 4 Jahre vertan mit Big Blue, als der Schachweltmeister mit einer IBM-Maschine besiegt wurde. Und er hat ja 1945 in dem Plankalkül, den wir ja schon mal erwähnt haben, das ist ja eine höhere Programmiersprache, die er 1945 dann ins Manuskript gefasst hat im besagten Hinterstein.
Die vergleicht man so ein bisschen gerne mit Lisp. Ich weiß nicht, ob das stimmt, mit der Sprache eigentlich, die man für die künstliche Intelligenz auch einsetzt. Oder einsetzte.
Würde ich sagen. Ja? Sie hat Konstrukte, Sprachkonstrukte drin, die auch in Lisp auftauchen. Aber es ist schon interessant, was man da drin findet in dieser Sprache. Man findet also das Zuweisungszeichen, Datenstrukturen, man findet Unterprogrammtechnik. Man findet für Fachleute die On-Error-Condition, also wenn sie durch Null dividieren, was ja nicht definiert ist, dann kann man was anderes machen. Und sie finden auf den letzten 60 Seiten Schachprogramme. Das ist ganz, ganz spannend. Und diesen Vergleich mit Lisp, den sie gemacht haben, ist in einem Punkt richtig. Für Fachleute, er verwendet auch die Prädikatenlogik. Ausdrücke aus der Prädikatenlogik und da kommt man ein bisschen zu Lisp rüber, richtig.
Also man merkt doch, dass Sie also mittlerweile ja auch Professor sind für Informatik und Privatdozent und das haben Sie Ihrem Vater alles nachgemacht, ne? Oder wissen Sie mehr darüber als er?
Über die Informatik?
Er hat ja nie einen Computer benutzt, ne?
Er hat sich strikt geweigert, je eine Taste eines PCs zu berühren. Er hat sich strikt geweigert, dass bei meinen Vorträgen, ich halte ja sehr viele Vorträge über sein Werk, und die letzte Folie zeigt immer, sage ich immer so, und jetzt zeige ich eine ganz problematische Beziehung zwischen Konrad Zuse und dem PC. Ja. Und dann zeige ich das Bild und dann streckt er dem PC die Zunge raus. So ähnlich wie Einstein, auf dem einen Bild. Nicht? Und, dann lachen die Leute halt immer.
1964 ist Ihr Vater dann als aktiver Teilhaber aus der Zuse KG, war es glaube ich, ausgestiegen.
Ja.
Warum eigentlich? Hat er keine Lust
mehr? Ja, das ist die spannende Firmengeschichte. Also nochmal ein paar Daten dazu. Also gegründet 1949 in den Neukirchenkreis Hünfeld mit 3 Leuten. Die Z11, schon eben erwähnt, ab 1955 eine sehr erfolgreiche Maschine. Damit verdient die kleine Firma gutes Geld. Mit dem Geld konstruiert sie die Z22, die Sie, Herr Back, glaube ich, vorhin schon erwähnt hatten.
Ich hatte gesagt, das ist ein Magnetspeicher.
Es ist eine Röhrenmaschine mit einem Magnettrommelspeicher, richtig? Auch sehr, sehr erfolgreich. Dann die Z23 Transistormaschine und. Bis es dann 1961, 62 auch finanziell sehr erfolgreich, diese Firma, hat dann schon bald 1000 Mitarbeiter, geht dann nach Bad Hersfeld und 1964, jetzt kommen wir auf die Zahl, kommt das Desaster. Heute würde man sagen, die Firma ist überschuldet, sie hat zu viele Schulden. Und ja, wo liegen die Ursachen? Das einmal war die Kapitaldecke immer dünn und damals war die Neuentwicklung ging auch immer schneller und schneller. Also wenn ich die ganzen Maschinen jetzt sage Z11, Z22, Z23, Z31, Z64, der Zeichentisch, Z65. Also sehen Sie schon, wie viele Maschinen parallel entwickelt werden musste. Die mussten verkauft werden, das Geld musste wieder reinkommen. Das war schwierig, es gab Fehlentwicklungen. Das war immer teurer, die Maschinen zu entwickeln. Und dann kam die Konkurrenz. Er war ja nicht mehr alleine. Hm. 1949 war er alleine auf dem Markt. Und da war er der Erste, auch mit seiner Zuse KG. Und jetzt hat er Konkurrenz IBM, starke Konkurrenz. Er hat Siemens, Olympia, Telefunken, AEG, Firmen, die es heute alle nicht mehr gibt, außer der IBM. Und dann führt die IBM das Mietmaschinenprinzip ein. Das war für die kleine Firma ein Desaster. Denn wenn Sie eine Mietmaschine haben, müssen Sie das Geld erstmal vorstrecken, müssen die Maschinen bauen und dann müssen Sie sehen, dass Sie durch monatliche Raten das Geld wieder reinkriegen.
Ja.
Und die kleine Zuse KG musste das Geld bei den Banken holen und die sagten natürlich, aha, Sie wollen einen Kredit haben und wo ist die Gegenleistung? Ach, die wollen Sie erst bauen, die Maschine, die haben Sie noch gar nicht. Und dann war das natürlich mit teuren Zinsen verbunden.
Die Zuse KG wurde dann von der deutschen BBC übernommen und später richtig. Von Siemens.
Ja, es war also 1964 ein sehr schlechtes Jahr für ihn. Die Firma hatte zu diesem Zeitpunkt 1200 Mitarbeiter, war 64 noch im Privatbesitz, Umsatz etwa 30 Millionen D-Mark damals, damit man mal so Größenordnungen hat. Und dann war sie raus aus dem Privatbesitz. Dazu muss man sagen, dass die Firma Rheinstahl schon 1962 mit einem größeren Millionenbetrag in die Firma eingestiegen war. Warum Rheinstahl als Stahlfirma? Na, sie wollten die Stahlproduktion mit Computern steuern und da war es natürlich ganz gut, wenn man irgendwo ein Bein drin hat in so einer Firma. Dann hat die Firma Rheinstahl zuerst die gesamte Firma gekauft und das war so ein Nullsummenspiel. Die Überschuldung der Firma war sehr groß und der Vater war die Firma los und hat dann einen Beratervertrag bekommen und dann ging die Firma dann nach BBC und 1967 in die Siemens AG über. Und 1969 wurde er pensioniert. Das war das schlechte Jahrzehnt für ihn.
Und dann zeichnete er nur noch Bilder unter dem Pseudonym Kuno See.
Ja, er fing dann wieder an zu malen als Ausgleich. Aber man kann es ruhig auch sagen, das Jahrzehnt war aus mehrerlei Hinsicht noch schlecht für ihn. Nämlich das Patent für die Z3, was er 1941 beantragt hatte, wurde 1967 abgelehnt. War nach 26 Jahren Streit.
Und zwar mit der Begründung, die fehlende Erfindungshöhe.
Richtig,
das ist ja nun das Dollste, was man. Also der Computer, den er erfunden hat, war es nicht wert, dass er patentiert wird, weil die Erfindungshöhe fehlt.
Ja,
Kann aber nur ein salomonisches Urteil gewesen sein.
Ja, ein blödes Urteil, würde ich sagen.
Bei Wissenschaftlern auch höchst umstritten. Mhm. Und also Erfindungshöhe, ich formuliere es mal anders. Wegen mangelnder Erfindungshöhe abgelehnt wird ein Patent, ist das Schlimmste, was einem Erfinder passieren kann.
Ja.
Das heißt nämlich genau, was Sie gesagt haben, er hat eigentlich nichts Gescheites erfunden. Ja. Das heißt das nämlich.
Aber
und das war der nächste Schlag für ihn.
Ja.
Und dann 1969, eine Frühpensionierung, muss man sagen, mit 59 Jahren. Und das war ein schlechtes Jahrzehnt, denn durch das Desaster mit der Zuse KG hat er ja auch einen Image-Schaden erlitten. Das muss man ganz deutlich sagen. Wirklich einen Image-Schaden erlitten.
Gut, aber das ist ja alles Äußerlichkeiten gewesen. Er hat ja dann 69 angefangen, das Buch Der rechnende Raum zu schreiben,
indem
er die Theorie der zellulären Automaten sehr klar und sehr plastisch dargestellt hat.
Richtig. Mhm.
Das ist ja wieder so ein Schritt, der viel später erst in das allgemeine Bewusstsein der Menschen getreten ist. Wie kommt man auf so eine Idee aus sich selbst heraus? Er hatte ja keine Vorbilder.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache mit dem Buch Rechnender Raum 1969, der erste Artikel schon 1967. Aber ich kann nicht da ganz kurz was zu erzählen, weil das wirklich spannend ist. Naja, er war ja besessen von den Ja-Nein-Werten. Ja. Also die Bitwerte Ja und Nein, heute sagt man 0 und 1 dazu, er hat es Ja-Nein genannt, weil es so zwei Zustände gibt in seinen Computern. Und von diesen Ja-Nein-Werten war er besessen. Und er fing dann an zu überlegen, ob die Natur nicht auch in Ja-Nein-Werten arbeitet und ob sie letztlich ein gigantischer Computer ist. Denn ein Computer geht ja von einem Zustand immer in den nächsten. Und ob das Universum nicht letztlich, wenn man immer weiter in den Mikrokosmos hineinschaut, nicht auch von einem Zustand in den anderen geht. Und das hat er mit den zellularen Automaten erklärt. Er hat dann tatsächlich postuliert, dass das Weltall ein gigantischer Computer aus Milliarden von zellularen Automaten ist, also ganz Mikrocomputern, die miteinander kommunizieren. Und er hat auch eine Taktfrequenz, die ein Computer ja auch hat, angegeben. Also seine Z3 hatte eine Taktfrequenz von 5 Hertz, das sollte man hier ruhig mal sagen. Ja, das heißt, ein moderner PC ist 600 Millionen Mal von der Taktfrequenz her schneller als die Z3, damit man mal so Größenordnung hat.
Sagen Sie mal, wie schnell war noch eine Division? Also eine Addition ging ja relativ flott.
Die ging 0,8 Sekunden.
Und die Division, die war ein bisschen mehr.
Ja, die dauerte so 4 Sekunden ungefähr.
Ja, ist doch schön.
Wenn das vollautomatisch geht mit der Genauigkeit, ist das doch schon gut.
Ja.
So, jetzt. Ja, und für diesen rechnenden Raum, da hat er viel Prügel bezogen. Also sein Ruf war eh schon angeschlagen, jetzt postuliert er auch noch sowas. Und dann sollte ich vielleicht sagen, wie das weitergegangen ist mit dem rechnenden Raum. Und da müssen wir in das Jahr der Informatik gehen. Nämlich 2006 hat die Bundesregierung ja das Jahr der Informatik ausgerufen.
Ja.
Und da hat Frau Dorsch vom Deutschen Technikmuseum und ich ein Symposium veranstaltet im November 2006 mit dem Titel »Ist das Universum ein Computer zu Ehren von Konrad Zuse?« Und das wurde im Rahmen des Informatikjahres durchgeführt. Es kamen 400 Leute in das Deutsche Technikmuseum Berlin, 20 Redner, zum großen Teil aus den USA. Ja, und wenn er das erlebt hätte, er hätte leuchtende Augen gekriegt, was da erzählt wurde.
Ja, er ist ja vorher auch schon ein bisschen entschädigt worden für diese vielen Rückschläge, die er erleiden musste. Auf einer Initiative von Bill Gates hat er ja 1995 während der CeBIT Bill Gates getroffen. Die haben sich zusammengesetzt, der Erfinder des Computers und der Mann, der da viel Geld damit gemacht hat. Ihr Vater hat ihm dann ein selbstgemaltes Porträt überreicht, wenn ich mich recht entsinne.
Ich war dabei, ja.
Sie waren dabei.
Ja, ich war dabei, ja.
Und in dem Jahr hat Ihr Vater auch das Bundesverdienstkreuz erhalten.
Damit ist
ja nicht genug, sondern er hatte 8 Ehrendoktortitel erhalten und 2 Ehrenprofessuren.
Richtig,
das heißt also, wenn auch spät, aber man hat dann doch ihm für sein Lebenswerk doch die entsprechende Ehre zukommen lassen.
Den Werner von Siemens-Ring.
Ja.
Ja. Und Harry Good Memorial Award in Las Vegas bekommen.
In USA, richtig, ja.
Und er war Honorarprofessor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Georg-August-Universität in Göttingen. Mhm. Verleihung der Dieselmedaille lese ich hier in Gold durch den Deutschen Erfinderverband e.V. Nürnberg. Und Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille. Das geht aber nur bis 1969, was ich hier vorliegen habe. Ich nehme an, dass danach noch einiges kam.
Er hat nachher wieder eine große Renaissance erfahren. Also nach dem schlechten Jahrzehnt hat er, das muss man deutlich sagen, eine sehr große Renaissance erfahren. Und
mir hat er eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo auch gefunden habe schon, aber ich meine, vielleicht hat er mir die alleine erzählt, dass er fast pleite gegangen wäre an einem ganz blöden Fall. Und zwar hat man ihm, ich glaube, das war der Hammerlack, neu empfohlen, seine Maschinen in diesem Grün da zu spritzen und auszuliefern. Und er hat das probiert, weil das sehr modern war und auch sehr schön war für solche Maschinen. Ja. Und dann standen die Maschinen noch bei der Zuse KG herum und der Hammerlack fiel herunter teilweise. Das führte dazu, dass das alles runter musste, der ganze Lack runter musste neu gespritzt werden. Und er brauchte dafür 200.000 Mark. Mhm. Und diese 200.000 Mark wollten die Banken ihm nicht mehr geben.
Ja, ich kenne die Geschichte nicht, aber das könnte wahr sein.
Ja, das hat er mir erzählt.
Die Firma hat ja immer finanzielle Probleme gehabt, nicht? Es ist ja, sie hat ja das Einzige, was sie produzierte, waren Computer. Ich hatte das ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Es gab ja auch Fehlentwicklungen. Also zum Beispiel die Z31, das war eine Maschine, die in die Banken gehen sollte, in die kommerzielle Rechnerwelt. Also Entwicklung begann 1962, es war ein Desaster, es wurden nur 7 Stück verkauft, es waren Millionen Verluste und dann die Z25 1963, 64, da stand die Produktion 2 Monate still, weil die Transistoren falsch eingelötet wurden, ist bis heute nie geklärt worden, wer schuld dran war an dieser Geschichte. Und wenn einer kleinen Firma solche Dinge passieren, auch was Sie erzählt haben, ist das immer ein Desaster.
Aber die positiven Sachen überwiegen bei weitem. Ja, wenn ich mir überlege, diese IEEE 754-Normierung, wo es um die Gleitkommazahlen geht, das passiert ja auch auf den Ideen Ihres Vaters, dass er die Zahlen aufgeteilt hat in Mantisse und Exponent. Das hat er theoretisch entwickelt, praktisch realisiert und danach arbeiten ja heute noch unsere Computer.
Es ist richtig. Diese Norm, die Sie erwähnt haben, ist die Normierung der amerikanischen Organisation für Gleitkommazahlen. Das Spannende ist, bis auf die Anzahl der Bits ist es fast identisch zu dem, was er schon in der Z1 1936 hatte.
Ist Wahnsinn.
Muss man wirklich mal so sagen. Es ist allerdings keine Referenz in dieser Norm zu Konrad Zuse drin, das muss man auch sagen. Das ist nicht, aber es ist wirklich, das sind wirklich seine Leistungen, nicht? Das, dass er konsequent dieses Zahlensystem, was Sie ja heute in jedem PC haben, eingeführt hat.
Ganz genau, ja.
Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Die hat er mir nämlich nicht beantwortet. Und zwar, weil man in sein Atelier gegangen ist und ist die Treppe hochgegangen und hat sich dann nach rechts gedreht. Und da stand ein Riesenapparat.
Ah ja.
Hatte das irgendwas zu tun mit dieser Vorhersage, dass das Universum irgendwie kleine Computer ist? Oder?
Nein.
Was war das?
Er hat das immer selbst reproduzierende Systeme genannt. Die Sache war das. Und was ist das? Er hatte die Vision und die hat er das erste Mal 1957 in Berlin bei der Verleihung des ersten Ehrendoktors an der TU Berlin vorgetragen. Ich kann mich noch gut entsinnen, ich war da mit als kleiner Junge. Und da hat er die Vision vorgetragen und das war 1957 wirklich mutig, muss ich wirklich sagen, dass eine Fabrik wie eine gigantische Keimzelle sich selbst nachbauen kann, also selbst reproduzieren kann. Man hat eine Fabrik und die kann sich selbst nachbauen und die kann sich wieder selbst nachbauen. Also so wie die Natur das macht, nicht? Die sich immer wieder selbst nachbaut. Und dieses Modell, was er da im Atelier hatte, da wollte er demonstrieren, wie das funktionieren könne.
Hat das geklappt?
Ja, ich habe an dem Modell selber viel gearbeitet. Also ich sag mal, heute hat er sich ein bisschen vertan. Da war die Industrie, also die Idee 1957 war brillant. Und die 57er Idee, man sieht ja heute schon, dass diese Idee man dieser Idee immer näher kommt. Dass die ganzen Produktionsstraßen immer mehr automatisch arbeiten, dass man über Computer sagt, wie jetzt die Autos produziert werden sollen, dass das immer schneller geht. Und irgendwann wird die Fabrik sich auch selber nachbauen können. Also diese Vision von 1957, dieses Modell, was er da gebaut hat, zu diesem Zeitpunkt war die Industrie selber schon weiter als das Modell. Also das muss ich ganz ehrlich als kritischer Sohn sagen. Man muss, wenn es so ist, ist es so.
Was hat er denn für Ideen gehabt, für Zukunftsaussichten? Wie hat er sich denn die Welt künftig vorgestellt? War ihm das klar, dass der Computer so massiv in alle Lebensbereiche eingreifen würde?
Ich glaube, das war ihm klar. Und zwar kann man das belegen mit einem Papier von 1945, wo er schreibt, mit diesen Maschinen werden ganze Generationen von Wissenschaftlern über Jahrzehnte beschäftigt sein. Und da hat er ja richtig gelegen. Und was er natürlich nicht vorausgesehen hat, den Mikrochip. Er hat natürlich 1945 schon die Röhre gekannt und gesehen, dass die Maschinen wesentlich schneller rechnen werden als mit diesen Telefonrelais. Er hat auch gesehen, dass die Röhren kleiner werden. Aber den Mikrochip hat er nicht vorausgesehen, das muss man ganz ehrlich sagen.
Und mit dem Transistor hat er auch so seine Probleme gehabt? Er hat mir erzählt, dass man gar nicht in Deutschland da dran gekommen wäre. IBM war ja schon da mit Transistoren. Die Deutschen, die haben vielleicht mal, wenn sie einen Flugkapitän kannten, der hat ihnen vielleicht mal einen mitgebracht oder so. Aber das war wohl irgendwo auch sabotiert, glaube ich, dass die Transistoren ausgeführt wurden als Ware.
Sabotiert eigentlich nicht mehr, aber an anderen Punkt haben Sie recht. Also es ist ja so, dass Also dass die, sagen wir mal, die Probleme, die die Zuse KG hatte, hängen nicht mit den alliierten Kontrollratgesetzen zusammen. Das ist nicht, das ist widerlegt. Das
mal
ist
ganz widerlegt. ganz kurz eingeflochten. Also am 16. Dezember 1947 wurde der erste funktionsfähige Computer, ein Transistor, geschaffen. Ja. Das heißt also, es sind jetzt 60 Jahre erstmal, dass der Transistor unser Leben mit verändert hat. Ja, aber gab es denn irgendwelche Ängste oder Gefahren, die Ihr Vater in Bezug auf diese Computertechnologie irgendwann mal geäußert hat, dass irgendwann Computer auch negative Auswirkungen haben werden auf uns?
Ja, davor hat er eigentlich zum Schluss immer mehr und mehr gewarnt. Er hat immer gesagt, der Mensch muss unbedingt die Kontrolle über den Computer behalten. Und er hat dann auch scherzhafterweise immer gesagt, und wenn er das nicht mehr kann, soll er den Stecker aus der Wand ziehen. Das kann man natürlich nur symbolisch sehen. Ja. Wenn wir uns die heutigen Maschinen angucken, ich glaube, das wusste er auch, wenn wir den Stecker aus der Wand ziehen, dann geht nichts mehr. Dann bricht auch gleich unsere Verbindung nach Berlin hier zusammen. Mhm. Und also das heißt mit anderen Worten, es ist gar nicht so einfach, den Stecker aus der Wand zu ziehen und alle Dinge noch funktionsfähig zu halten. Also es geht heutzutage gar nicht mehr. Aber er hat immer wieder gesagt, es darf niemals sein, dass die Computer den Menschen beherrschen können. Wie weit wir da heute schon sind, naja, darüber könnte man diskutieren.
Könnte man ja, davor habe ich also noch keine Angst.
Ja. Ja.
Eine Sache, die habe ich mal am Telefon mit ihm besprochen. Er hat wohl irgendwann auch mal Gittermasten entwickelt, die sich bei Sturm selbst zusammenfalten, damit sie nicht beschädigt werden. Da habe ich aber nie mehr was davon gehört.
Ja, da ist es Folgendes. Er hatte die Vision, also dass Windkraftwerke ein großes Problem haben. Und wenn der Sturm zu heftig ist, dann kriegen die Probleme in der Statik. Und er wollte ein Windkraftwerk bauen, hat er auch ein Versuchsmodell gebaut, welches runterfährt, wenn der Wind sehr stark ist, und welches rauffährt, also länger wird, größer wird, höher wird, wenn der Wind sehr schwach ist. Und dazu hat er eine mechanische Konstruktion entworfen, so ab 1991, also wo er 81 Jahre war. Und zwar hat den Turm auch einen Namen gegeben, dem Helixturm. Das war eine wahnsinnig komplizierte Konstruktion. Warum? Er hat es nicht gemacht wie eine Teleskopantenne, die ja jeder kennt beim Auto und so weiter. Sondern er hat unten in dem Turm ein Materiallager geschaffen. Ein sogenanntes Repository. Und wenn der Turm sich aufgebaut hat, dann hat er unten aus dem Lager Teile genommen und hat die unten eingesetzt und wurde immer länger und länger. Und umgekehrt, wenn er kürzer wurde. Für mich ist dieser Turm im hohen Alter die Rückkehr zur Z1, die ja auch wahnsinnig kompliziert ist, wenn man sich im Deutschen Technikmuseum in Berlin die anschaut. Also für mich schließt sich da irgendwie ein Kreis. Und was er wirklich gut konnte, wo er wirklich genial war, war mit mechanischen Schaltungen umzugehen. Also die Mechanik der Z1, auch Relaistechnik, also alles, er sagte immer alles, was er sehen kann. Alles, was er anfassen und sehen kann, da ist er gut. Und was er sehr gut konnte, dreidimensional denken. Das konnte er ausgezeichnet.
Mhm. Und deshalb war der Mikrochip wahrscheinlich undurchschaubar für ihn.
Schon die Röhre war für ihn undurchschaubar.
Ja, ja.
Er hatte nie eine Röhrenschaltung selbst entwickelt. Also diese Z22, 1957 bestehend aus Röhren. Da hatte er große Schwierigkeiten. Die hat er ja auch nicht konstruiert, das war ja jemand anders. Weil er die Elektronen nicht sehen konnte. Also, genau. Er war ganz stark mechanisch ausgeprägt, was er sehen konnte. Mhm. Und das war bei der Z1 so, bei der Z2, Z3, Z4. Relais können Sie sich angucken, Sie sehen, wie die Kontakte schließen und so weiter. Und bei diesem Turm eben auch wieder, nicht?
Mhm.
Der Turm war letztlich eine statische Fehlkonstruktion. Das war originell, das Ding zu sehen, wie es arbeitet.
Hat es denn funktioniert?
Das hat sich aufgebaut, aber sie hätten das in der Realität nie machen können. Das hätten sie nie machen können, so ein Ding zu bauen. Das wäre von der Statik nicht gegangen, das wäre nicht gegangen von den Umwelteinflüssen, die sie ja einfach haben in der Landschaft. Nicht? Und da kommt Dreck rein nicht und dann funktioniert das alles nicht mehr.
Wir sind noch 5 Minuten und dann haben wir schon wieder die Stunde hinter uns gebracht. Was war es denn für ein Mensch, der Konrad Zuse, der Vater Konrad Zuse?
Ja, er war immer sehr in sich gekehrt eigentlich. So habe ich ihn immer kennengelernt. Er saß also oft in seinem Sessel und hat in sich hineingedacht und hatte immer wieder neue Ideen. Also er war wirklich, ja, wie ich vorhin schon mal sagte, besessen von, von seinen Ideen und er suchte auch immer nach Möglichkeiten, seine Maschinen unter das Volk zu bringen, da sagen wir besser unter die Wissenschaftler zu bringen und in die Firmen zu bringen. Und er suchte ja auch immer Nischen und er saß auch immer da, war sehr in sich gekehrt und hat einen sehr derben Humor gehabt, das muss man sagen, einen sehr derben Humor, den nicht jeder verstanden hat.
Ja, genau.
Das muss man echt
festgestellt, ja, wenn wir in unserer Gruppe irgendwie einen Witz erzählten, da hatte er nichts mit zu tun. Ja. Dann hat er irgendwann einen Witz erzählt, da konnte von uns keiner lachen.
Ja.
Weil das irgendwie, das passte nicht zusammen irgendwie.
Ja.
Aber
ja,
er hat sich fürchterlich gefreut darüber, was er da erzählt hat.
Berühmt waren auch seine sehr humorvollen Reden auf den großen Betriebsversammlungen der Zuse KG, also vor seinen Angestellten. Die waren berühmt und berüchtigt, weil er da Mitarbeiter durch den Kakao gezogen hat. Manchmal, ziemlich derb, muss man schon sagen. Legendär waren die Betriebsausflüge der Zuse KG, natürlich nur am Anfang, als es noch so 100 Mitarbeiter waren. Da hat er sehr derbe Späße gemacht und ist dann mal im vollen Anzug ins Wasser in einem Schwimmbad gefallen und tauchte minutenlang nicht auf. Hatte er gut vorbereitet, hatte sich einen großen Strohhalm mitgenommen und konnte dann unter Wasser weiteratmen, zum Entsetzen natürlich seiner Mitarbeiter.
Ja. Gab es dann da rettende Hände, die ihn rausholten?
Ja, die fanden ihn ja erstmal gar nicht. Ne? Ja, und man kann ruhig sagen, so mit typischen Alltagsproblemen hat das doch sehr schwer gehabt, umzugehen. Also das ist gar nicht bös gemeint, das ist einfach so. Also ob er jemals im Supermarkt war und persönlich eine Flasche Bier gekauft hat, ich weiß es nicht. Also ich wirklich nicht.
Wenn man in Hünfeld in das Haus eintrat von ihrem Vater, so sah man an der Eintrittstür so einige Relikte da, so irgendwie so elektrische Kabel und als hätte da einer fürchterlich gebastelt. Das war aber nicht er.
Das war ich. Das ganze Haus war verkabelt.
Aha.
Das ganze Haus war schon beim Bau, wurde das schon des Hauses vorgesehen. Und da waren überall dicke Rohrleitungen und da waren Dutzende von Kabeln durchgezogen. Und das war die Idee von meinem Vater an mich, sodass ich das ganze Haus verschalten konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Telefonanlagen gebaut, automatische Türöffner für die Haustür, Kontrollen, ob die Garagentür abgeschlossen ist, dann leuchtet eine grüne Lampe auf. Und alles solche Dinge habe ich da gemacht. Und dazu war diese Verdrahtung in diesem Haus.
Hat das ihm gefallen?
Das hat mir Spaß gemacht, ja.
Nein, ich meine den Vater.
Das hat ihm gefallen, ja. Doch, ich war ja sehr oft in der Zuse KG und ich hatte ja viel Material zu Hause in der Garage. Die halbe Garage war voll. Also alles, was die Zuse KG nicht brauchte, durfte ich mitnehmen. Und das war natürlich wahnsinnig viel, nicht? Und da habe ich meine Märklin-Eisenbahn gesteuert und das hat meinem Vater gefallen, nicht? Das hat ihm gefallen.
Reden wir noch ganz kurz von seinen künstlerischen Ambitionen. Ich habe also zwei Bilder bei mir über dem Schreibtisch hängen.
Ja,
ein Kuhnosee, das war ja sein, bis 1900 und so irgendwas nannte er sich Kuhnosee.
Ja, so Ende.
Und dann
Ende
hat er gemerkt nachher, Konrad Zuse ist vielleicht doch besser und hat sich dann wieder in Konrad Zuse genannt. Ich habe also ein Konrad Zuse da hängen und ein Kuhnosee. Ja. Ich finde das sehr schön, ich gucke da jeden Tag drauf. Und sind nicht allzu groß, denn er hat ja auch manche Sachen sehr groß gemalt. Und da war ja auch richtig was los auf den Bildern. Das war ja so richtig New York oder irgend sowas, moderne Städte.
Ja, das ist sein Hauptmotiv, ne? Also diese Hochhäuser, die also so Wachstum, Hochhäuser, das war sein Hauptmotiv. Also da sah er auch immer den Fortschritt irgendwie drin. Ich weiß nicht genau, wie das kam, wo er da geimpft war. Vielleicht als er 1950 acht Wochen in den USA war und auch New York war. Aber er hatte schon als Student auch solche Sachen gemalt. Also steckte irgendwie in ihm drin.
Ich kenne ihn noch mit seinem weißen Kittel in seinem Atelier und das hat er gerne gemacht und er hat ja auch sehr viel gemalt. Wie viele Bilder kann man das überschauen, wie viele das sind?
Ja, ungefähr 500 Stück.
500 Stück. Hatte er eigentlich eine gute Rente gehabt? So als Erfinder des Computers, was kein Patent bekommen hat.
Also er hat immer gesagt, ich war nie richtig arm, aber auch nie richtig reich. Das war immer seine Aussage. Die Rente war am Anfang, also 1959, nicht besonders gut. Ich habe das dann auch gemerkt, als mein Studiengeld drastisch gekürzt wurde, habe ich das selber gemerkt. Es wurde nachher durch einen Beratervertrag durch die Firma Siemens doch signifikant aufgebessert, aber erst später, wesentlich später.
Dann gab es auch mehr Geld zum Studium.
Dann war ich ja schon fertig.
Ach so. Und das für mich nicht.
Wie sieht es denn heute aus, wenn Sie sich irgendwo vorstellen als Horst Zuse, wird da oft darauf angesprochen, sind Sie der Sohn oder weiß man
das?
Oder?
Ja doch, das hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark positiv geändert.
Sind die Erwartungen an Sie höher wegen des Namens?
Manchmal ist das schon so, dass die Erwartungen höher sind. Gott sei Dank habe ich ja auch einiges selbst auf die Beine gestellt und meine eigene Karriere gemacht. Also ich lebe ja nicht mit dem Namen, ich lebe mit dem, was ich kann. Und habe Bücher geschrieben und mache Softwareentwicklung, habe einen kleinen Gewerbebetrieb und verkaufe auch Software. Also ich habe mich da immer doch sehr distanziert von meinem Vater, also dass ich niemals auf die Idee kam, mit dem Namen Zuse berühmt werden zu wollen. Ich muss berühmt werden mit meinen eigenen Leistungen und ich hoffe, ich habe das genau in der Richtung geschafft.
Sie sind ein guter Gesprächspartner, denn Sie machen an der richtigen Stelle Schluss. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir haben uns gefreut darüber, dass das Gespräch stattfinden konnte. Ich finde, das sind auch viele junge Leute, die das hören und die werden wahrscheinlich da sehr interessiert dran sein. Und das wird also nicht abbrechen, das Interesse an Konrad Zuse, dem Erfinder des Computers. Alles Gute nach Berlin.
Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin frohe Weihnachten auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen.
Ja. Und der Daumen geht nach oben, wie immer, und EBÜB.
Ein Bit überbehalten.
Tschüss. Okay, danke. Wir sehen. Danke.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.